zum Kaffee.
Und in der Sendung «Zum Kaffee» heute vom Montag, dem 25. Februar 2008, darf ich recht herzlich die Clara Obermüller von Zürich begrüßen. Guten Tag wohl.
Guten Tag.
Die Clara Obermüller ist Journalistin, Schriftstellerin und hat bis 2002 auch beim Schweizer Fernsehen die Sternstunde Philosophie, die Sendung moderiert, hat einen Schuppo-Preis bekommen, Schuppo-Publikationen gemacht in den letzten Jahren. Zum Beispiel geht wieder Tag noch Stunde, Nachdenken über Sterben und Tod, Anfangs 2007. Über ihr Schaffen wollen wir natürlich reden in der nächsten Halbstunde hier. Clara Obermüller, zuerst einmal seid ihr aber nicht nur ein Fan von Büchern und Literatur, sondern auch ein Fan vom GOMS. Ihr verbringt schon seit etlichen Jahren auch in Freizeit Haar und Tor im GOMS. Jetzt so durch die NEAT, wo ihr ja heute in Zwollis seid gekommen, ist der Weg ins GOMS näher gekommen. Wie erlebt ihr es seitdem, dass der Tunnel offen ist, die Fahrt ins sonnige Wallis?
Also zwischen Zürich und Münster ist der Weg nicht wirklich kürzer geworden. Er ist jetzt genau gleich lang, ob man jetzt über Bern-Visp kommt oder über Göschenen-Andermatt. Von der Zeit macht es keinen Unterschied, weil Münster ist gerade so etwa in der Mitte. Oder? Aber wir finden es bequemer, über Bern-Visp zu kommen. Man kann sitzen bleiben, es hat schöne Züge, es ist eine schöne Fahrt. Und sodass wir jetzt meistens unten durchkommen, also wir sagen dem unten durch, unten durchkommen, von unten her ins GOMS, und aber sehr häufig oben durch heimgehen.
Oben auch durch wieder heim.
Und das hat dann auch wieder Vorteile, dann können wir Zug in die S-Bahn umsteigen und dann sind wir gerade in der Enge daheim und so. Und wie gesagt, zeitlich ist es gleich, aber es sind die besseren Verbindungen über Bern-Visp.
Clara Obermüller, ihr seid heute nicht nur hier als Gast im Oberwallis für bei RRO ein Interview zu geben, sondern am Abend steht euch ein Gespräch an, und zwar mit dem Bundesrat Moritz Leuenberger über Lügenlist und Leidenschaft, ein Plädoyer für die Politik. Sein neues Buch heisst es so. Ihr habt auch mit ihm über das Buch unterhalten. Wie muss man sich den Abend vorstellen, Hina?
Ich weiss es natürlich auch noch nicht genau. Wir werden uns miteinander unterhalten. Das heisst, ich werde ihm Fragen stellen, entlang von seinem Buch, probieren zum Reden zu bringen, probieren auch ein bisschen Sachen vielleicht zu hören, die nicht im Buch stehen, vor allem ein bisschen auch über seinen persönlichen Lebensweg. Wie ist man als Anwalt in die Politik gekommen? Wie wird man Bundesrat und so weiter? Er ist es ja schon sehr lang. Auch was sind seine Anliegen? Warum hat er das Buch geschrieben? Was will er damit? Weil man schreibt ja das Buch nicht einfach nur so. Und wenn man ein Plädoyer schreibt, dann hat man ja ganz bestimmte Absichten. Es ist eigentlich eine Verteidigungsrede für die Politik. Es ist ein Buch gegen den schlechten Ruf von der Politik. Und es sind Reaktionen. Er hat ja einen Blog. Ich glaube, er ist der einzige Bundesrat, der das hat. Und dort wird er viel konfrontiert mit Klagen und Vorwürfen. Auch viel von jungen Leuten. Und nimmt das sehr ernst und er korrespondiert mit denen. Und so nah bis nah hat er, glaube ich, das Gefühl gehabt, er müsse ein Buch schreiben und die Politik wieder ein bisschen richtig Licht drücken, auch die verteidigen und vor allem auch zeigen, wie es mit der Moral in der Politik ist. Eben, wird nur gelogen, wird nur der ein oder andere übers Ohr gehauen und so weiter. Oder gibt es eigentlich eine Ethik in der Politik? Und also er hat es nicht geschrieben, wenn die Antwort nicht ja wäre darauf. Er erklärt auch sehr gut die Besonderheiten von der Schweizer Politik. Er ist ein grosser Vertreter von der Konkordanz, vom Kompromiss. Er zeigt wirklich, wie Politik auch im Alltagsgeschäft ist, wo es einfach nicht nur schöne Ideen braucht, sondern auch, wo man eben auch muss Ideen durchsetzen. Und das geht meistens nur mit Kompromiss. Das ist der eine Teil vom Buch. Und der andere sind dann Reden, die er in den letzten Jahren gehalten hat, zu den verschiedensten Anlässen. Und die sind, wie er so ist, eine Mischung zwischen sehr ernst und sehr ironisch, witzig teilweise. Die lesen sich sehr gut, und wenn man ein bisschen vom Fernsehen her in Erinnerung hat, dann hört man ihn auch manchmal ein bisschen reden.
über das Buch hat es verschiedene Stimmen gegeben, wo zum Beispiel in der Hektik des Wahlkampfs ein ruhiges Buch oder Leuenbergers drittes Buch ist auch eine Art Lexikon, wie der derzeit amtsälteste Bundesrat zur Politik und zur Macht steht. Wie findet ihr das Buch persönlich?
Ja, ich finde, die beiden Zitate treffen sehr gut. Es ist Es ist ja eben während dem Wahlkampf erschienen und man hat dann Leute gegeben, die ihm vorgeworfen haben, es sei ein Beitrag quasi zum Wahlkampf. Das ist natürlich überhaupt nicht, weil Bücher haben ja eine längere Entstehungszeit, ich mache mir nicht so schnell husch. Und es ist eben eigentlich genau nicht. Er tut auch nicht irgendwie ein Pamphlet für seine Partei schreiben. Dass er SP-Politiker ist, muss man fast wissen, wenn man das Buch liest. Natürlich, Umweltfragen, Verkehr, Kommunikation, Medien spielen eine Rolle, weil für das ist er zuständig. Aber es geht mindestens eben so sehr um Kultur, auch um Religion, das Gespräch mit Intellektuellen und so weiter, was ihm ja sehr wichtig ist. Und vor allem in seinen Reden sieht man, dass er über Sachen nachdenkt, wie Schuld, wie Glück, wie eben Moral und so weiter. Also das ist weit weg vom Tagesgeschäft.
Die Clara Obermüller, die sich in einem Abend mit dem Bundesrat Moritz Leuenberger über das Buch «Lügenlist und Leidenschaft – Ein Plädoyer für die Politik» unterhalten. Die Clara Obermüller macht aber nicht nur Interviews oder Gesprächsrunden mit Bundesrat, sondern hat natürlich viel schon gemacht in ihrem Leben. Wir schauen ein bisschen zurück auf ihr Arbeiten, geht nach ein Stück Musik hier. Das ist die Sendung «Zum Kaffee», heute mit der Clara Obermüller von Zürich. Ihr seid in Zürich aufgewachsen, Clara Obermüller. Wenn wir nachher Obermüller werden, reden natürlich über euer Arbeiten, natürlich euch, was ihr alles gemacht habt in eurem Leben. Und natürlich Kunst und Literatur, euch ganz, ganz einen hohen Stellenwert. Mag er vielleicht so ergeben, wenn er zurücksinnen kann, dann auch wie Kindheit, was so das allererste Buch war, das wirklich geblieben ist?
Also natürlich hat es Bilderbücher gegeben, die ich mich aber nicht mehr so genau erinnere. Aber eines der liebsten Kinderbücher und nachhaltigsten, die ich heute auch noch habe, in der alten Ausgabe von damals, das sind die Turnachkinder gewesen, Turnachkinder im Sommer und Turnachkinder im Winter. Und es ist zwar ein Buch aus dem 19. Jahrhundert, aber oder Beginn vom 20. Aber das ist so schön gewesen, weil es ist eine Familie in Zürich und es sind Zürcher Kinder, es sind 5 Geschwister gewesen. Und man hat jeden Ecke gekannt, wenn man das Buch gelesen hat. Man hat genau gewusst, was sie jetzt machen und so weiter. Und man hat sich so können in die hineinversetzen. Es hat überhaupt nichts Exotisches gehabt, sondern etwas Alltägliches. Und das habe ich so wahnsinnig gerne gehabt.
Also das hat sich einfach auch in Zürich selber abgespielt?
Es hat sich alles in Zürich abgespielt, in einer anderen Zeit zwar. Und Zürich hat natürlich noch anders ausgesehen und so weiter. Aber gerade das ist irgendwo der Reiz gewesen. Und das Zweite, das darf ich vielleicht auch noch schnell erwähnen, das ist vielleicht dann überhaupt das Wichtigste gewesen, ein bisschen später, das ist die Rote Zora gewesen.
Die Rote Zora, ja, verfilmt.
Film im Kino läuft. Und ich glaube, im Nachhinein kann ich auch sagen, warum das so wichtig ist. Ich glaube, das ist das erste und eines von den ganz wenigen Kinder- oder Jugendbücher gewesen, wo es ein freches Mädchen drin hatte. Ein widerständiges, unabhängiges, dominantes Mädchen. Und die hat mir unheimlich imponiert und ich hätte auch gerne so eine Jugendbande
umgedreht. Das war zum einen das Buch gewesen. Später ist es eine Serie gegeben. Wenn ich mich mal zurücksinne, wenn ich kleiner war, weil immer die Rote Zora durfte schauen im Fernsehen. Habt ihr die Fernsehserie auch
gesehen? Nein, das ist dann an mir vorbeigegangen.
Ah, weil das sind natürlich jetzt alle Fragen, weil man hört ja viel, das Buch ist eins, der Film etwas anderes, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich gehe jetzt auch den Film nicht anschauen, weil ich glaube, das zerstört mir Bilder. Also es ist zwar, ich habe es gesehen im Trailer, und es hat schön ausgesehen und die Rote Zora ist wirklich schön rothaarig und alles und die Landschaft ist wunderbar. Aber ich habe meine eigenen Bilder und meine eigene Rote Zora, das muss ich jetzt nicht im Kino anschauen.
Ihr habt deutsche französische Literatur studiert, hauptsächlich in Zürich, aber seid ihr während dem Studium auf Hamburg und Paris gegangen. Wie ist da dazu gekommen?
Ja, in erster Linie will ich wirklich mal weg von daheim. Und ich bin ein Einzelkind, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Irgendwo hat es einmal müssen sein. Sehr gegen den Widerstand von meinen Eltern, also vor allem von meiner Mutter, die hat einfach Angst gehabt um mich. Aber ich habe mich durchgesetzt, ich habe mir auch das Geld selber verdient. Ich dachte, da können sie mir nichts mehr vorschreiben, ich zahle es halt selber. Und bin weg, hatte dann auch Heimweh gehabt, aber das ist gut gewesen, das ist gesund gewesen und es hat mir sehr gut getan. Und es hat auch im Studium gut getan, ich kann das allen, die studieren, nur empfehlen. Heute ist das ja viel leichter als früher. Es gibt auch einen anderen Blick, man hat andere Professoren und andere Methoden, man muss sich mit neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen umschlagen. Man lernt neue Leute kennen und so. Also, das ist sehr gut gewesen. Und Paris ist natürlich vor allem, Frankreich ist wichtig gewesen wegen der Sprache, weil ich auch französische Literatur studiert habe. Und, Sie wissen ja auch, wenn man aus dem Gymi kommt, kann man nicht wirklich Französisch, mindestens nicht schwätzen. Und das ist mir wichtig gewesen. Ich bin zuerst einmal als Au-pair auf Frankreich und später dann eben noch ein bisschen an Sorbonne. Und zum eben dem auch ein bisschen einen Boden geben, dem Studium.
Wenn ihr wieder zurück auf Paris geht, wie schaut ihr die Stadt der Liebe an? Mit welchen Augen? Sind ihr zurück, aber wirklich an die Zeit,
also am meisten, wenn ich jetzt gehe, geniesse ich, dass ich mir das leisten kann, ein anständiges Restaurant zu essen, weil das habe ich damals wirklich nicht vermögen. Und das Mensa-Essen ist in Schlangenfrass.
Da hoffen wir, dass das heutzutage besser ist. Mitte von den 60er Jahren habt ihr dann als Journalistin geschafft. Es sind die wilden 60er Jahre gewesen. Ihr habt beim Kunst- und Kulturzeitschrift «Du» und bei der NZZ geschafft. Aber wie gesagt, wilde 60er. Es war eine Hippie-Zeit, Flower-Power-Zeit. Was hat die Kunst damals für eine Bedeutung gehabt? Wie habt ihr als Journalistin, als Frau damals im Journalismus gearbeitet?
Also zuerst muss ich sagen, ich bin Ende 64, also 65, als Volontärin zum Du gekommen, noch zumindest im Studium. Dort sind die Zeiten noch nicht wild gewesen. Das ist wirklich dann erst im 68 und nachher wild geworden. Da sind wir eigentlich noch sehr brav und angepasst gewesen. Aber es ist insofern eine tolle Zeit gewesen, weil es ist wirtschaftlich prosperiert, es ist aufwärts gegangen und man hat unheimlich viele Möglichkeiten gehabt, einen Job zu finden. Also eben Stage zu machen, Volontariat zu machen und so weiter, was heute ja sehr viel schwieriger ist. Man hat auch als Freie sehr viel besser können arbeiten. Es sind viel mehr Türen aufgegangen. Wir haben uns um sehr vieles in unserem Leben sicher auch Sorgen gemacht. Wir haben Liebeskummer gehabt, wir haben Probleme mit den Eltern gehabt und so weiter. Aber wir haben uns nie, aber auch wirklich nie, einen Gedanken müssen oder den Kopf müssen darüber zerbrechen, keine Stelle zu finden. Und das empfinde ich als einen der grössten Unterschiede zur heutigen Zeit, wenn ich denke, was gut ausbildet, die jungen Leute heute müssen auf Stellensuche gehen, wie viele Bewerbungen das müssen schreiben. Und wir haben irgendwie den kleinen Finger müssen ausstrecken und dann ist man beim Du und bei der NZZ gelandet, was ja also wirklich prestigeträchtige Orte gewesen sind. Und da kann ich nur sagen, bin ich natürlich im Nachhinein noch wahnsinnig dankbar für die Chance, die ich dort hatte, den Beruf dann von der Picken auf zu lernen, ohne abgeschlossenes Studium und nachher dann sogar noch die Möglichkeit zu haben, das Studium auch noch abzuschliessen und weiterhin eigentlich beruflich alle Türen offen zu haben. Das ist für mich der eigentliche Gewinn von diesen 60er Jahren gewesen. Und natürlich, ich habe die Jugendunruhe im 68 in Zürich erlebt, bin aber nicht mehr Teil gewesen davon. Ich bin dort schon 28 gewesen und da war mir schon leicht zahl gewesen für das. Er hätte müssen, vielleicht, also, um zurückzukommen zum Bundesrat Leuenberger, er ist 6 Jahre jünger als ich. Der ist natürlich voll drin. Der ist 22 gewesen und da wahrscheinlich frisch an der Uni. Und es gibt so Fotos von ihm mit langen Haaren und ich glaube, das war ein ziemlich wilder gewesen. Also insofern bin ich keine alte 68erin, sondern habe dort schon ein bisschen ein distanziertes Verhältnis. Ich habe dem zugeschaut, habe das mit Interesse zur Kenntnis genommen und habe dann natürlich vor allem in den 70er Jahren die grossen politischen Aufbrüche und Auseinandersetzungen, die Ausläufer vom Kalten Krieg. Man war entweder links oder rechts gewesen, dafür oder dagegen und so weiter. Und auch bei der NZZ habe ich dann Konflikte gehabt, politische und so weiter. Das habe ich eigentlich dann sehr, sehr hautnah erlebt.
Ihr habt 70er euch gerade angesprochen, da habt ihr vor allem euch als freischaffende Journalistin geschafft und da sind natürlich auch viele Porte aufgegangen. Ihr habt es vorher gerade selber erwähnt, also ihr habt ein Radio gemacht, habt Übersetzungen gemacht, und seit Redaktorin euch, beziehungsweise später aus der von der Weltwoche gewesen, hat Fernsehen gemacht, schlussendlich. Was, ja, das
also
ist sehr
Zeit
viel.
Als Freie habe ich müssen alles machen, weil man muss ja leben davon und das kann man nicht, wenn man allzu eingleisig und spezialisiert ist. Gleichzeitig ist mir aber sehr entgegengekommen. Ich bin, glaube ich, kann ich von mir sagen, sehr ein neugieriger Mensch und ich habe gerne Abwechslung. Ich mache nicht gerne immer das Gleiche und ich habe mich nicht gesehen, jetzt Literaturkritikerin zu bleiben für die nächsten 35 oder 40 Jahre. Das wäre mir jetzt, irgendwo zu steril gewesen und eindimensional. Und die Vielfalt auch fürs Radio zu arbeiten, für Frauenzeitschriften zu arbeiten, Jugendbücher zu schreiben, Hörspiel zu machen, immer wieder etwas anderes, ein anderes Thema, eine andere Form und so weiter. Das ist mir sehr entgegengekommen und so haben sich also Freude und Lust und Notwendigkeit irgendwo sind da Hand in Hand gegangen.
Gibt es etwas, was er nicht wirklich so gerne gemacht hat, wo er gesagt hat, mit dem wollte ich wirklich ein ganzes Leben lang mein Geld verdienen?
Ich mache etwas nicht sehr gern, was aber absolut notwendig ist bei dem Beruf, wenn man will Geschichte gut recherchieren. Ich tue wahnsinnig ungern Leute anrufen, die ich noch nicht kenne. Und da muss ich mich irrsinnig überwinden, da muss ich, bis ich mir fast die Zunge ab. Und heutzutage ist das ein bisschen leichter, da kann man zuerst ein Mail schicken und kann sich zuerst einführen und so weiter. Aber ich musste es auch lernen, weil ohne das geht es nicht, ohne Recherche kann man keine Reportage schreiben. Ich habe aber so den eigentlichen Recherchejournalismus, das Investigative, wie man dem sagt, auch nie so im Vordergrund gehabt. Was ich viel lieber gemacht habe, sind Porträts, Begegnungen mit Menschen, Gespräche, was ich dann auch nachher später beim Fernsehen wieder können oder auch beim Radio können nutzen. Das ist mir eigentlich immer näher gewesen als so das eigentliche harte Recherchieren.
Die Clara Obermüller ist heute zu Gast in der Sendung «Zum Kaffee», Journalistin, Schriftstellerin. Ja, sie hat eigentlich schon ganz viel gemacht in ihrem Leben. Unter anderem natürlich auch Bücher rausgebracht, Publikationen gemacht, ein Schuppen im letzten Jahr. Eins ist zum Beispiel «Es schneit in meinem Kopf». Ganz ein spannendes Projekt, wie ich finde, wo er mit verschiedenen Autoren uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschafft hat. Kann ich dir ein bisschen erzählen, wie es da dazu ist?
Ja, das ist mir eigentlich in den Schoss gefallen, in dem einem Verlag, wo ich auch schon mit ihnen zusammen gearbeitet habe, mich angefragt haben, ob ich das würde machen. Und die haben ihrerseits eine Anfrage gehabt von einer Stiftung, die sich um Alzheimer- und Demenzkranke kümmert und wo das Anliegen gehabt, eigentlich die Krankheit mehr ins Bewusstsein von den Leuten zu bringen, und zwar in einer Form, wie sie vielleicht bisher so noch nicht gegeben hat. Die Idee war ja, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller sollen Geschichten zum Thema finden, nicht Reportage, nicht ein Sachbuch, nicht wo kommt die Krankheit her und was kann man dagegen machen und wie geht man mit den Patienten um, sondern einfach Geschichten rund um die Krankheit. Also insofern, das war nicht meine Idee gewesen, sondern die Idee ist an mich herangetragen worden. Und ich muss zugeben, ich bin zuerst sehr skeptisch gewesen und dachte, das funktioniert nicht, das ist viel zu schwierig, ja. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen und man kann sich auch gar nicht reinfühlen und so weiter. Und habe dann aber im Gespräch mit Autorinnen und Autoren eigentlich sehr durchs Bandweg positive Erfahrungen gemacht. Die sind sehr angesprungen auf das Thema. Viele haben auch schon persönliche Erfahrungen gehabt oder haben sie dann gesucht. Und dann sind die Geschichten, das war schon ein paar spannend gewesen, weil irgendwann haben sie ja dann so loslassen und sagen, so machen die jetzt und bis dann und dann muss ich die Geschichten haben. Und dann sind die gekommen, so nah, das nah, eine um die andere. Und sind eigentlich ausnahmslos spannend gewesen und auch so verschieden. Also, ich habe zuerst gedacht, ich muss viel mehr steuern, sonst käme alles vom Gleichen und so. Aber es ist dann so verschieden worden. Und das Auffallendste und das Aufregendste war eigentlich gewesen, dass mindestens zwei probiert haben, sich auch wirklich in jemand dementer reinzudenken. Sich vorstellen, also wie geht es im Kopf, wie ist das, wenn man alles vergisst, wenn man kaum mehr weiss, wer man selber ist. Wie kann man das mit Sprache wiedergeben? Und da habe ich müssen sagen, die Idee hatten, die waren genial gewesen, weil die haben begriffen, dass nur Literatur so etwas kann. Das kann nur die Einfühlung, die Imagination schafft das noch, sich in so eine Extremsituation reinzufühlen, dass man kann ein Bewusstseinszustand wiedergeben, der eigentlich sich dadurch definiert, dass er kein Bewusstseinszustand mehr ist, dass man alles vergisst, dass man am Schluss nicht mehr weiss, wer man ist. Und das habe ich schon sehr bemerkenswert gefunden.
Literatur vielleicht auch als Trauerbewältigung?
Ja, und Literatur einfach oder Sprache, also literarische Sprache, als eine Möglichkeit, Grenzen zu überschreiten, wo man jetzt zum Beispiel als Journalistin oder als Journalist noch hätte, wo man muss wahrheitsgetreu, kann man nur schreiben, was man gehört und von außen gesehen hat. Und da die Grenzen zu überschreiten und reinzugehen und von innen nach außen zu schauen und nicht nur von außen nach innen, ich glaube, das kann nur Literatur.
Literatur als Trauerbewältigung aber vielleicht geht, da spreche ich vor allem das nächste Buch an, wie der Tag noch Stunden nachdenken über Sterben und Tod. Das Buch ist geschrieben, oder habt ihr geschrieben, über einen Mann, Walter Matthias Stiegelmann, der an einem Hirntumor gestorben ist. Wie war die Arbeit für euch in diesem Buch gewesen?
Also die Texte, die in diesem Buch drin sind, die letztes Jahr erschienen ist, das sind Texte, die ich eigentlich alle nicht unmittelbar, aber in den Jahren nach dem Tod von Walter Matthias Stiegelmann geschrieben habe. Er ist im 79 gestorben. Das sind also eigentlich ältere Texte aus den 80er Jahren, zum Teil noch bis Mitte 90er Jahre. Am Anfang ist es unmittelbare Trauer und Abschiedsbewältigung, auch Auseinandersetzung mit Krankheit, mit Sterben und Tod gewesen. Es sind Vorträge gewesen, es sind Artikel gewesen. Und die haben mir in selber eine Zeit sehr geholfen. Es hat dann auch einer oder andere ausgelöst, weil die Leute gehört haben davon und dann sind sie gefragt, haben auch im Vortrag gewählt. Ich habe gemerkt, wie ungeheuer gross das Interesse ist, auch wenn man immer sagt, die Leute können nicht reden darüber, aber sie wollen hören darüber, sie suchen Hilfe auch bei anderen Leuten. Und schlussendlich sind wir dann, ein Verleger und ich, auf die Idee gekommen, wir könnten aus diesen älteren Texten ein Buch machen. Wir könnten die zusammenstellen und ein Buch machen mit einem neuen Vorwort. Und also insofern ist es nicht ein neues Buch, sondern es sind auch ältere Texte, aber in einem neuen Buch wieder rausgegeben. Und jetzt begegne ich dem allem nochmal ganz neu. Es ist 25 oder noch mehr Jahre, bald 30 Jahre her. Ich mache Lesungen mit dem Buch. Ich habe Begegnungen mit Menschen, die unmittelbar betroffen sind und stelle dann auch immer wieder fest, wie unmittelbar es auch in mir innen noch ist, die Erinnerung, obwohl es schon so lange her ist. Und wie wichtig dass es war und immer noch ist, dass man darüber reden kann.
Hat Clara Obermüller Angst vor dem Tod?
Seltsamerweise viel weniger seit dieser Erfahrung. Seit ich erlebt habe, wie das, also es heisst sterben, seit ich mit jemandem, und zwar jemandem Nahem, mitgegangen bin, von der ersten Diagnose bis zum letzten Atemzug, wirklich neben mir gestorben ist, und ich das ganze Leiden und das ganze der Zerfall durch Krankheit erlebt habe, das hat mir etwas wieder die allergrößte Schreck und die allergrößte Angst genommen. Ich kann das schwer erklären, warum das so ist, aber je näher ich dabei zu war, umso vertrauter ist mir irgendwie geworden. Und ich habe erlebt, wie jemand auch bewusst, klar, gefasst in den Tod gegangen ist, wie er loslassen konnte, wie wir Abschied haben können. Und ich denke, wenn es so möglich wäre, dann möchte ich mir nicht so Angst haben. Vielleicht meinte ich, aber natürlich, ich rede jetzt, ich bin jetzt im Moment nicht krank und nicht am Sterben nahe. Und ich weiss dann auch nicht, wie es ist, wenn es an mich herankommt.
Clara Obermüller von Zürich haben wir heute ins Radiostudio eingeladen und wir haben viel erfahren über ihr Arbeiten in den letzten Jahren, aber wir haben ganz am Anfang von der Sendung gehört, dass sie ein grosser Fan von GOMS ist. Seit 20 Jahren eigentlich immer mal wieder den Weg ins GOMS findet. Wie ist eigentlich da dazu gekommen? Wie hat er das GOMS entdeckt quasi?
Durch einen Artikel in der Zürich Zeitung. Wir waren vorher Engadin-Fan, sind dort immer langlaufen. Und eines Tages habe ich in der Zürich Zeitung einen Artikel über Münster und dort über das Hotel Quador et Post gesehen, mit einem wunderschönen Foto. Und dann habe ich über den Morgentisch hinein zu meinem Mann gesagt, daher will ich. Das ist uns dann nicht gelungen auf Anhieb, weil die ausgebucht waren. Und dann sind wir dann das erste Jahr an einem anderen Ort gewesen und haben dann gerade gebucht für das Jahr drauf. Und das war der erste Winter 86-87. Also es ist wirklich ein Jubiläum, 20 Jahre vorbei. Und dann sind wir in den ersten Jahren immer eine Woche ins Hotel langlaufen und irgendwann haben wir dann eine Wohnung gekauft und seither, die haben wir jetzt auch schon seit dem 92. Und jetzt kommen wir zu allen Jahreszeiten. Wir haben den Sommer entdeckt, wir haben den Herbst entdeckt, den Winter sowieso. Und ich muss sagen, es ist für uns der beste Ort, den es gibt, zum Auftanken, es ist ein Heimkommen mittlerweile.
Ein Heimkommen, das ist aber schön. Und nachher wieder oben noch Oberheim.
Ja, jawohl. Nein, es ist, man kennt wirklich viele Leute im Dorf, man trifft sich, man schwätzt, man hat Freunde, man kennt von jeder Ecke und wir sind im Tal und vor allem Münster sehr verbunden.
Ruhestand, nein danke, Konzepte für ein Leben nach der Pensionierung ist ein weiteres Buch, das er uns gegeben hat. Ihr seid im Ruhestand, aber man merkt eigentlich nicht wirklich viel davon, wenn man hört, was ihr alles noch macht. Langweilig kommt es gar nicht.
Nein, also und zum Glück nicht, weil das ist etwas, was ich ganz schlecht vertrage. Und darum habe ich mir eigentlich den Ruhestand eben auch so unruhig gestaltet. Das kann man ja machen, mehr oder weniger, wie es einem am besten dunkt. Und ich habe gemerkt, was langsam auf die Pensionierung zugegangen ist, dass ich Panik bekommen habe. Ich dachte, Himmels Wille, was machst du denn? Und wer bist du denn? Und wie geht das denn? Und dann habe ich angefangen, mir Arbeit zu organisieren. Und ich kann eigentlich sagen, ich bin offiziell pensioniert. Ich habe Pension, ich habe die AV. Aber ich führe eigentlich das Leben von einer freischaffenden Journalistin. Journalistin weiterhin mit auch vielen öffentlichen Aufträgen, Vorträgen, Podiumsdiskussionen, so wie heute Abend auch. Das hätte ich früher ja nicht so Zeit gehabt für so Sachen. Und ich habe gemerkt, ich brauche das einstweilen noch. Ich weiss nicht, wie lange. Ich weiss nicht, was mein Leben mit mir noch vorhat. Aber im Moment brauche ich das noch. Es tut mir gut. Es hält mich frisch am Leben. Und ich denke, es ist auch gutes Hirntraining.
Was gibt es so für Projekte für Tino geht? Also Ziel oder ja, also Projekte, die er
kann? Also ich bin jemand, der nicht auf wahnsinnig lange Sicht raus planet. Auch Bücher, das sieht dann immer so planet aus, aber die sind eigentlich alle so entstanden. Einerseits wie Ruhestandbuch durch eigenen Leidensdruck, weil ich mir selber haben müssen, klar werden, was der Ruhestand für mich eigentlich soll bedeuten. Also andere habe ich schon gesagt, Ideen von aussen, auch das gibt's. Ich lasse eigentlich die Sachen an mich herankommen und merke dann aber irgendwo sehr schnell, das ist es jetzt und das machst du jetzt. Und dann geht's ganz schnell. Etwas Grösseres, was ich jetzt im Moment vorhabe, ich gehe Mitte März für gute 10 Tage, fast 2 Wochen auf Israel. Und es ist 60 Jahre Staatsgründung im Mai. Und ich mache eine Reportage dort, ich gehe mit Leuten reden. Ich will wissen, wie lebt man in dem Land 60 Jahre nach der Staatsgründung unter diesen wahnsinnig schwierigen und auch politisch zum Teil inakzeptable Bedingungen. Ich will zeigen, die ganze Bandbreite und die Vielfalt von dieser Bevölkerung. Und auf das freue ich mich sehr.
Clara Obermüller, wir sind gefreut auf das Gespräch mit auch heute hier in der Sendung zum Kaffee. Merci vielmals und alles Gute weiterhin. Dankeschön.
Dankeschön.
Zum Kaffee.